erwischen im Fall.
Herzlich willkommen zurück zu Parlando mit mir, Bernhard Hanski, und wie soll es anders sein, einem grandiosen Gast aus der Welt der Oper. Wie oft werdet ihr eigentlich als Zuschauer noch so richtig tief und ehrlich berührt, sodass ihr das Opernhaus verlasst und euch die Knie zittern, weil ihr so erschüttert seid? Ehrlich gesagt, mir passiert das eher selten, aber mein heutiger Gast hat genau das bei mir ausgelöst. Ihre Butterfly muss man einfach gehört haben, denn ehrlicher und eindringlicher kann man sie in unseren Tagen wohl nicht mehr erleben. Dabei macht die Butterfly nur einen winzigen Bruchteil ihres Repertoires aus, das so vielfältig ist, dass man es eigentlich kaum glauben kann, dass so etwas möglich ist. Man zeige mir eine Sängerin auf dieser Welt, die es schafft, zur selben Zeit eine Santuzza zu debütieren, die Königin der Nacht noch einmal für die CD einzuspielen, anschließend eine Tosca abzuliefern und wiederum anschließend bei der Adina im Liebestrank zu landen. Und das alles mit gesangstechnischer Meisterleistung und überzeugender Darstellung. Was die junge Sopranistin allein bis heute geleistet hat, schaffen andere in zwei Leben nicht. Sie hat an allen wichtigen Musiktheatern dieses Planeten debütiert, lotst jede noch so kleine Möglichkeit ihrer reichen Stimme aus und erweitert ihr Repertoire stetig und konsequent. Ich ziehe meinen Hut vor dieser begnadeten Sängerin und freue mich riesig auf das nun folgende Gespräch mit der fulminanten polnischen Sopranistin Aleksandra Kuszak. Hallo, liebe Aleksandra.
Hallo, guten Tag. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So schön, ich glaube, war ich noch niemals im Leben vorgestellt. Vielen, vielen Dank, wirklich.
Es kommt von Herzen. Es ist natürlich alles sehr subjektiv, aber ich empfinde es so und freue mich, dass dieser Funke hoffentlich auch bei den Hörern so überspringen wird. Aber ganz ehrlich gesagt, diese Butterfly, die lässt mich auch nicht los. Ich habe sie zweimal in Berlin mit dir erlebt und ich bin wirklich sprachlos ob dieser Leistung. Also einmal natürlich rein gesangstechnisch und dann diese pure, ehrliche Emotion. Diese verzweifelten Mutterschreie, die schwebenden Piani, die Träne in der Stimme. Wie erlebst du so einen Abend? Ist das für dich auch so intensiv, wie es für mich als Zuhörer ist?
Schon, ich glaube schon. Also mal im Debatte vielleicht, das ist wirklich eine spezielle Rolle, ja. Und Da muss ich mich wirklich ganz schön ausruhen, weil ich glaube, es gibt nicht so eine andere Partie, wenigstens für mich, die so viel Kraft, so viel Emotionen kostet. Und es geht, wie gesagt, nicht um das Singen, sondern diese Emotionen, die kann einfach einen Sänger auf der Bühne umbringen. Und mit Butterfly muss man wirklich ganz, 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 ganz aufpassen. Vor allem, das war immer meine Traumrolle von Eva. Wirklich, als ich das, ich glaube, zum ersten Mal gehört habe, das war wahrscheinlich, weil ich sehr, sehr klein noch in der Oper, weil meine Mutter auch Sängerin war an der Breslauer Staatsoper. Und da habe ich natürlich, nicht sie hat die Rolle nie gesungen, aber meine Tante, sogenannte, sie hat die wunderbar gesungen. Und dann vom Weltstars sozusagen, das war meine Lieblingssängerin in der Partie, das war die Mirella Freni. Und vielleicht kennt ihr den Film mit ihr. Und das war für mich, sie ist für mich das, was Butterfly heißt. Also und natürlich beim dicken Orchester von Puccini muss man gleichzeitig die Leichtigkeit haben, Sauberkeit, die Naivität, damit man wirklich eine 15-jähriges Mädchen auf der Bühne darstellen kann. Und das geht natürlich auch mit Bewegungen, mit der Figur, aber auch mit der Stimme und dafür, die Freni war für mich wirklich perfekt.
Ja. Und hast du gelernt, dich vor diesen Emotionen da selber zu schützen oder bist du nach diesem Abend wirklich auch durch?
Man lernt dann natürlich, je mehr man in dieser Rolle singt. Ich erinnere mich zum ersten Mal, ich habe mein Debüt gemacht an Bayerischer Staatsoper. Und ich glaube, es gibt irgendwo auch im Netz, wo ich die zweite Arie die Abschiedsarie mit dem Kind während einer musikalischen Probe mit dem Orchester singe. Und da wirklich konnte ich kaum zu Ende singen. Und ich war, mein Hals, wirklich mein Kehlkopf, alles war zu, voll vom Tränen. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das machen? Ich kann das überhaupt nicht bis zum Ende singen. Und dann muss man einfach wirklich kalt, ganz kalt im Kopf bleiben, um das Publikum weinen zu weinen, ja, weil es wir sollen das wirklich darstellen, aber natürlich man erlebt die Emotionen, aber ein bisschen kalt im Kopf. Doch es ist ganz wichtig bei der Rolle und bei allen überhaupt, ich meine veristische Rollen und Puccini inklusiv.
Ja, absolut, das ist die Kunst. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Einstieg, um den ersten musikalischen Beitrag von dir zu hören, die Eingangsszene der Butterfly aus Puccinis Madama Butterfly.
Schön.
Du singst diese Partie auch im Sommer erstmals in der Arena di Verona. Wie stellst du dir das vor? Ich meine, es ist ja doch ein Stück, wo man sehr mit dem Publikum interagiert, wo man diese feinen Signale sendet. Geht das in so einem riesigen Raum wie der Arena?
Mal sehen. Also wahrscheinlich ist das nicht so einfach. Oh, man muss einfach ehrlich mit sich selbst sein und das Theater spielen. Und natürlich, das ist viel, das, natürlich, die mit so einem riesigen Saal, 17.000 Leuten, die da eben ganz, ganz hoch und weit sind, die können nichts sehen, ja, das muss man wirklich nicht, also man sehen nur Figuren vielleicht so halbes Zentimeter groß, ja, also dann natürlich kann man mit den Augen, mit Spielen, mit Gästen nicht so viel machen, deswegen es ist, man muss noch umso mehr mit der Stimme zaubern und die alle Emotionen, alles, was da drin steht, einfach mit der Musik zu präsentieren. Und ich freue mich sehr drauf. Das ist wirklich unglaublich für mich. Ich erinnere mich, auch das ist schon sehr lange her, nach meinem ersten Studiumsjahr, das heißt, das war Urlaub 97, ich bin dorthin gefahren mit Freundinnen eigentlich, wir waren fünf in Italien für Urlaub und dann sind wir gefahren einmal nach Verona, um die Vorstellung zu sehen und das war tatsächlich die Butterfly, sogar die gleiche Inszenierung immer Zeffirelli, die ich jetzt singen werde.
Toll.
Das war sogar eine super tolle Vorstellung, das war eine Abschiedsvorstellung von Kaiba Weinska, also die große auch Interpreterin. Und ich erinnere mich, ich saß dort unter den Sternen und war schön warm und wunderschön einfach. Und ich habe es mir gedacht, mein Gott, wie wäre das schön. Weißt du, nee, ich wollte das sagen, aber ich glaube, ich habe mich mehr nicht mal mehr, nicht mehr gedacht, dass ich eines Tages dort singen werde.
Ja.
Ich war einfach so glücklich, dass ich vielleicht einmal noch hier komme und,
yeah, yeah,
und nochmal das erleben kann. Und um jetzt wirklich dorthin zu sein für den 100-jähriges
Jubiläum.
Genau, das ist schwer auf Deutsch. 100-jährige Jubiläum vom Festival. Und zwei meiner Lieblingsrolle, weil das ist wirklich, ich liebe Puccini und wie unsere CD mit Roberto Puccini in Love, wirklich in Love bin ich mit Puccini. Und da Tosca und Butterfly in dieser Edition darzustellen können, ist wirklich unglaubliches Glück für mich.
Das ist für dich auch eine Krönung deiner Karriere, ja?
Könnte man so sagen, ja.
Toll. Du bist geboren in der polnischen Kleinstadt Brzegdolny in der Nähe von Wrocław, bei uns, wie du hast schon gesagt, besser bekannt als Breslau.
Ich war dort geboren zufällig. Also auch, weißt du, das ist auch die Geburtsstadt von Kurt Masur.
Ach wirklich?
Ja. Witzig. Und zufällig, weil ich bin im 8. Monat geboren. Meine Mutter war bei der Oma, bei meiner Oma damals, bei seiner Mutter. Besuch, ich bin Sonntag geboren, also war Wochenende, genau. Und Krankenhaus war zu in dem kleinen Stadt, einem anderen Kleinstadt, und die haben einfach gesucht am nächsten, wo, und deswegen bin ich dort geboren, aber nur geboren.
Ja, deswegen Brzegdolny.
Genau. Aber mein ganzes Leben bin ich wirklich mit Breslau verbunden.
Ja eben, du lebst auch trotz deiner Weltkarriere, du lebst wieder in Breslau oder in der Nähe von Breslau?
Doch, in Breslau selbst. Ja. Jetzt wieder seit einem halben Jahr. Seit 2 Jahren schon. Natürlich, man macht alles für Kinder. Und als mein Kind, meine Tochter, die Schule angefangen hat und die Musikschule, die ich beendet habe, und mein Vater auch, das ist schon dritte Generation, die gleiche Schule. Wir haben uns gedacht, was sollen wir jetzt machen? Ich habe früher, sie war immer mit uns gereist, und ich habe auch ganz, ganz viel in Paris gesungen. Deswegen haben wir auch dort gewohnt, weil Roberto ist in Paris geboren. Wir haben ein Haus dort auch. Und habe ich mir gedacht, Mensch, sie hat uns gesagt, das ist wirklich wegen Pandemie vielleicht, wo sie hat gesehen, dass es eigentlich schön zu Hause zu sein, nicht immer so war, so viel reisen. Die Kindergärten waren in Frankreich nicht so, also sie hat dann viele Freunde wieder kennengelernt, und eines Tages sie hat gesagt, Papa, je veux avoir ma vie. Ich meine, ein eigenes Leben haben. Und ich möchte nicht mehr so viel reisen, ich würde gerne ganz normale Schuhe betreten. Wow. Und ganz wirklich für einen 7-Jährigen...
Klare Gedanken.
Ja, absolut. Ich habe ja gesagt, siehst du, aber dann würde das ein sehr großer Schritt bedeuten, weil wir müssen wirklich zurück nach Polen, weil da meine Eltern können uns noch helfen. Ja, wir haben auch entschieden, nicht so viel zu arbeiten. Und wenn zum Beispiel einen Monat, wie jetzt, ich war in Staaten, New York, dann einen Monat zu Hause bleiben, um das wirklich ein bisschen Balance im Leben zu haben. Nicht mehr wie die 20-Jährige einen Vertrag nach dem anderen, sondern auch leben zu können. Und deswegen sind wir wieder in Breslau.
Also das ist ja auch sehr wichtig.
Was mit Berlin wunderbar ist.
Eben, es sind 2,5 Stunden oder
3 Stunden.
3 Stunden,
schon,
ja.
Drei Stunden,
ja. Aber es ist nur Autobahn geradeaus.
Genau, ne? Das ist wirklich wunderbar. Und hier an der Berliner Staatsoper singen zu dürfen, ist ist fantastisch einfach. Ja. Und das ist ein tolles Haus und Chor und Orchester. Und die Akustik ist fantastisch.
Ja,
das
stimmt.
Das ist ganz wichtig für die Sänger. Und ja, so muss das sein, ja.
Diese schöne Lebensbalance, genau.
Ja,
toll.
Das ist ganz wichtig.
Eben Breslau, die Stadt, die wahrscheinlich am wichtigsten ist, familiär, aber auch Karriere. Du hast dort studiert, du hast dort auch dein Debüt gegeben. Du kommst aus einer musikalischen Familie, die in Breslau wirkt oder gewirkt hat. Deine Mutter eben, die Sängerin Jolanta Szmurko.
Ja, richtig ausgesprochen. Ja, sehr gut.
Und dein Vater?
Richard
Kuszak.
Ja.
Hornist, auch an der Breslauer Oper. Das heißt, ich stelle mir deine Jugend, deine Kindheit sehr musikalisch vor, wildes Theaterleben. Wie hast du das erlebt? War das immer schön oder hat das auch mal genervt?
Nee, das war absolut fantastisch. Das war wirklich wie in einem Märchen zu sein. Ja? Ich war immer dort, ich bin wirklich dort groß gewachsen. Meine Eltern haben mich immer in die Oper mitgebracht. Sogar dann später, ich war absolut auch im Ballett verliebt. Das war mein Traum, eine Balletttänzerin zu sein. Meine Eltern waren absolut dagegen. Auch mit der Hilfe von den Kollegen, die selbst Tänzerin waren, weil sie haben immer gesagt, zu kurz, zu schwer und nicht gut. Obwohl das ich bis heute finde ich das absolut magisch und großartig. Ballett. Und dann immer nach der Schule sehr schnell, weißt du, Hausaufgaben, ein bisschen Geige gespielt und dann, Papa, was ist heute Abend, ja? So, ich gehe mit Giselle, ich gehe mit so Schwanensee, ich gehe mit. Und ich war immer dort in der Künstlerloge, so das war über Orchestergraben, wo so du bei Butterfly gesessen bist. Genau. Und da habe ich wirklich immer, ich war immer dort. Das war wunderschön. Und dann habe ich die tolle Gelegenheit gehabt, noch damals natürlich mit den ganz schönen klassischen Produktionen auf der Bühne. Ich konnte da in der Pause irgendwelche Diamanten oder Federn oder was weiß ich, auf der Bühne, was da lag, ich konnte das sammeln. Und das war noch Kommunismuszeit natürlich. Und ich erinnere mich, so ein Box hat gehabt, weil es mein Vater damals aus West-Berlin mitgebracht hat, mit so einer Lavendenseife. Und die richtete so schön nach dieser Seife. Und ich habe so einen Box und da alle meine Diamanten, Preziosen dort. Und das sind wirklich wunderschöne Erinnerungen.
Eine Traumwelt für ein junges Mädchen. Ja, absolut. Ja. Und wie hast du die singende Mutter erlebt? Hast du da schon irgendwie gespürt, das ist was ich auch gern machen würde?
Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern haben für mich einen anderen Beruf ausgewählt, sozusagen diese Musikschule. Und da habe ich Geige angefangen und ich habe 12 Jahre Geige gespielt bis zur Abitur. Warum denn? Wie gesagt, die ganz schwierigen Zeiten, die haben ganz viele Kollegen gehabt, die tatsächlich nach West-Berlin geflogen sind und die waren da Geigen und mein Vater hat gesagt, die Geiger, gute Geiger braucht man immer im Orchester. Das war wahrscheinlich, das ist nicht schlecht, sowas für die Zukunft. Und ich war wirklich fokussiert irgendwie darauf und ich erinnere mich nicht mehr, also nicht überhaupt nicht, wann kam wirklich diese Idee, um eine Sängerin zu werden. Ich weiß, dass ich mir in Deutschland, meine Mutter hat mit meinem Vater immer jedes Jahr so ein Tournee gemacht in Deutschland, das mit Zauberflöte immer so, die haben da, sie war die Königin der Nacht und die haben wirklich 40, 50 Vorstellungen in 40, 50 Tagen gesungen, mit jedem Tag im Bus, wie damals, so 300 bis immer 600 Kilometer pro Tag und dann am Abend Zauberflöte. Mit einer Besetzung, das war ein Hammer, wirklich. Und ich habe 19 Jahre lang immer Weihnachten in Deutschland verbracht. Immer so diese Schulferien, die Eltern zu besuchen. Und dann meine ersten 2 CDs, das war die Cavalleria und Pagliacci mit Callas und Tosca mit Price. Dann für den Price gekauft. Und die habe ich immer wieder gehört und dann wirklich gebrüllt, weil ich hatte keine Ahnung. Mit der Tosca Aufnahme vor allem, immer die ganze Oper mitgesungen. Meine Mutter hat immer so nicht mal geklopft, hör auf, vielleicht willst du einen Zacke singen, du kannst nicht so schreien und so. Und dann plötzlich, wirklich einen Monat vor der Aufnahmeprüfung, habe ich gesagt, Mama, weißt du was, ich glaube, ich will nicht mehr spielen, ich will singen. Was? Bist du sicher? Ja, lass uns probieren. Und so haben wir probiert und die Arie, die ich, stell dir mal vor, das war die Ach, ich liebte Konstanze aus Entführung für Aufnahmeprüfung. Weil die erste Oktave war nur die heiße Luft.
Aha.
Ich hatte nichts, wirklich nichts dort. Ganz lange musste ich singen, aufwärmen, um irgendwas da zu haben. Der einzige Vokale, das war I, geklungen hat, ja. Und je höher, desto besser. Und deswegen nehmen wir die Konstanze, weil das ist immer so, es ist immer hoch, hoch, hoch. Ja, und so habe ich die Prüfung bestanden und so hat es angefangen.
Toll, aber leider ausgerechnet die Konstanze fehlt in deinem Repertoire, oder?
Ja, das war die Blondchen.
Doch mürrisches Befehlen und polternd zackig Klagen.
Aber kommt die Konstanze noch oder ist das durch, das Kapitel?
Ich glaube nicht mehr. Ich habe die mit wirklich mit die Traurigkeit Arie für die Mozart-Konzertante CD aufgenommen. Aber, und das wirklich macht Spaß im Konzert. Wie, also sozusagen die Mozart macht wirklich total Spaß. Ich finde mich wie ein Musiker von dem, ein
so
Teil
ein
vom Orchester. Genau,
ja,
so, ich weiß, ja, sehr instrumentalisch, finde ja ich. Und das ist schön, einfach zu musizieren, Musik zusammen zu machen. Aber mir fehlt jetzt in diesem Punkt, ich habe ganz, ganz viel Mozart-Rollen gesungen.
Oh ja, eigentlich aber alles, jetzt, was es gibt in deinem Fach.
Ja,
ne?
Ganz, ganz viel, ja, ja. Und also von Königin bis Vitellia, ja, und Fiordiligi und so weiter. Aber jetzt irgendwie, ich bin älter geworden, obwohl du so schön gesagt, junge Sängerin,
ich bitte dich.
Es ist schon nach 40, also.
Aber du bist ein bisschen müde von diesen Mozart-Partien.
Ich brauche die Emotionen. Yeah. Ich brauche ein Temperament. Yeah. Ich brauche diese veristische Sachen.
Es ist ein anderer Zugang, absolut, intellektueller vielleicht. Ja, ne? Nicht so saftig.
Ja, ja,
ja, ja, und dann ging es aber doch recht schnell. Also du hast die Aufnahmeprüfung gemacht, hast, ich denke, bei deiner Mutter dann auch studiert.
Offiziell nicht, aber aha, natürlich, sie war meine Lehrerin. Also ich habe einen Professor gehabt, yeah, an der Hochschule. Eine andere, dann geändert nach einem Jahr, da ging überhaupt nicht, ja, zusammen. Aber natürlich, meine Mutter war meine Lehrerin.
Ja. Und ihr habt euch ja eigentlich auch den ganzen Weg über begleitet. Also ich finde das auch so Wahnsinn, wenn man eure Stimmen hört. Es gibt Gott sei Dank bei YouTube schönes Material, ja, auch von ihr. Da ist ja eine Riesenähnlichkeit, ja, im Timbre.
Ja.
Also ich finde das. Ja, ich weiß
ja
nicht, wie es dir auffällt.
Ja,
aber
doch. Ja, manchmal, ja, natürlich. Also es ist schon, es kann nicht sein, das ist schon Mutter.
Natürlich,
Tochter,
ja.
Das muss irgendwann da sein, ja.
Und also ich finde das beachtlich und natürlich auch fachmäßig. Ihr habt beide angefangen mit der hohen Koloratur.
Ja.
Auch sie ging irgendwann zu Abigaile. Du bist jetzt bei Santuzza Tosca,
ja,
angelangt. Also ich
sie,
das schon
hat, sie hat auch mit 60 die erste Tour dort gemacht.
Ja. Ah, wirklich? Das kam
ja
auch,
ja,
noch?
Mit 60 hat, ja, sie debütiert.
Wahnsinn.
Und dann natürlich, die hat beendet, die, weil sie war irgendwie gezwungen, wegen Alter und, wie sagt man,
Rente.
Pension, muss, mhm, man einfach wegen Alter,
yeah,
ins Pension gehen. Aber die Stimme war immer da und ganz frisch, ohne Wackeln und, mhm, wirklich Chapeau bar, großartig.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Das,
ja,
zeugt doch von guter Technik.
Ja, ja, absolut.
Ja. Und ihr habt auch zusammen gesungen, das war dein Bühnendebüt in Breslau.
Ja.
Die Susanna, deine Mutter war die Gräfin.
Ja.
Erzähl uns mal von diesem Abend. Das muss doch für euch beide emotional irrsinnig,
ja,
gewesen sein.
Ja, das war
sein,
total,
oder,
schön. 26. Mai 99.
Ja.
Ich erinnere mich, weil das in Polen Muttertag ist, mhm, noch dazu. Und das war wirklich schön. Und ich war noch Studentin, das war noch nicht mein Diplom. Ich war im dritten Jahr. Ja, und die besten Studenten konnten, die haben die Möglichkeit bekommen, an der Breslauer Staatsoper aufzutreten. Und das war ja, das, also ich, wenn ich jetzt heute daran denke, das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Ich könnte das mir ja nicht jetzt vorstellen mit meiner Tochter. Natürlich, damals ist, boah, Mama, boah, egal.
Ja.
Ja. Ich habe nicht daran gedacht. Sie war aufgeregt.
Ja, das,
Mensch,
glaube ich.
Also sie hat wirklich, also die Susanna singt den ganzen ersten Tag, die Gräfin kommt im zweiten Akt. Und dann nach seiner Arie, die Porgia Amor, dann hat sie ja Rezitativ, Vieni cara Susanna, finisci mi l'istoria. Und sie war total, keine Ahnung, Vieni cara Susanna, irgendwann aus, der, total falsch, es hat vergessen, die Noten, Tonart, alles, ja.
Oh Gott.
Als sie mich gesehen daneben hat, und ich erinnere mich das nicht mehr, aber, yeah, sie sagte immer, ich habe sie kalt angeschaut und zwischen so Zähne, ja, so, no, hör auf.
Angia finita.
Ja, hör auf, ja. Was, so, also, und sie hat es ja gesagt, gedacht, so, okay, hör auf, denkt an dich, so, denkt nicht mehr als deine Tochter, ist, sie,
ja,
ist in Ordnung.
Ja.
Ganz schön, ganz schöne Erinnerungen.
Also dieses Duett hätte ich gern gehört zu Laria. Die beiden Stimmen, wenn die so ineinander verweben, das,
ja,
muss doch irrsinnig sein.
Ich glaube es, ich muss suchen. Auf jeden Fall, ich habe zu Hause, wir haben aufgenommen natürlich,
ja,
die Vorstellung,
ja,
wo,
ja,
ich geschmissen habe noch in dem Duett.
Oh, schön, der Klassiker.
Und ich war sicher, das war sie, ja. Und ich habe sie total angeschrien. Ach so, was hast du wieder gemacht und so. Sie guckt mich an, spinnst du oder was? Nein, nein, du hast da Fehler gemacht. Und ich war wirklich 100%, ja, sicher, das war nicht meine Schuld. Dann natürlich gibt es Aufnahme, das war meine Schuld, ja. Also diese war, wir waren raus, auseinander.
Ja, super.
Ja, und dann irgendwann habe ich dann wieder mit ihr gesungen, nach 10 Jahren später, eine Vorstellung.
Ihr habt auch Fledermaus gemacht zusammen, ne?
Ja, das war nur zweiter Akt, das war Jubiläums von meiner Mutter, die hat da, ich glaube, erster Akt Traviata, erster Akt Rigoletto, zweiter Akt als Rosalinde Fledermaus und ich war Adele, ja. Wir haben auch Zauberflöte gesungen, sie war erste Dame und ich war Königin.
Wahnsinn,
das haben wir auch zusammen gemacht.
Das war auch in Breslau?
Auch in meiner Breslauer Zeit, ja.
Du bist dann aber doch sehr schnell aus Polen weg. Also der Wunsch kam wahrscheinlich, du möchtest raus, hast gemerkt, irgendwie in Polen kannst du nicht den Weg gehen, den du gehen möchtest. Oder wie kam dann der Wunsch, nach Deutschland zu gehen?
Das war Zufall. In 98, also das war mein zweites Studiumsjahr, ich habe den Wettbewerb in Warschau, den Moniuszko-Wettbewerb mitgemacht. Den habe ich gewonnen als die jüngste Teilnehmerin. Ich war 23. Mhm. Nein, was sage ich? 21 war ich, ja, in 77 geboren. Also 98 war ich 21, total unerwartet, ich war sogar nicht für die Finale vorbereitet, ich konnte die Arie nicht auswendig, weil ich war sicher, das ist nicht möglich. Ja. Und Gott, ich bin der Finale, Mama, Hilfe, ja, und dann haben wir wirklich gelernt, so 2 Tage vorher. Aber, und dort habe ich kennengelernt eine Professorin aus Hamburg, Frau Kremling, Ingrid Kremling. Die war verheiratet mit Herrn Domański, er war ein Laryngologe, Pole, der hat schon seit langem in Deutschland gewohnt, er hat die Klinik gehabt. Sie hat ihn, er hat immer erzählt, kennengelernt, als sie Hilfe brauchte. Ja. Sie war krank, sie konnte nicht singen, Hilfe, Doktor, und die haben sich verliebt.
Und der Doktor hat geholfen.
Genau, und so waren die zusammen. Und er hat mich gehört, sie sagt, Ingrid, du sollst ja hören, ein Mädchen, sie ist wirklich fantastisch. Und sie ist gekommen und da habe ich auch ein Stipendium bekommen für weiteres Studium. Und sie hat mir angeboten, dass sie unterrichtet an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, ob ich nicht Lust hätte, dort zu studieren. Ja. Und dann habe ich mein Studium beendet in 4 Jahren in Wrocław. Und so kam die Idee weiter nach Hamburg, Aufbaustudium dort. Und dann kam auch die Opernstudio an der Hamburgischen Staatsoper. Und dann kam einfach so ohne überhaupt irgendwelche Pläne, ganz spontan.
Und plötzlich war Hamburg da und meine Hamburger
Heimat,
Oper.
Meine zweite Heimat.
Ja, wirklich.
Absolut. Ich liebe die Stadt. Ich habe mich so, wirklich so wohl dort gefühlt und das Ensemble und ist in meinem Herzen bis heute. Und ich fühle mich ganz wohl in Deutschland, vielleicht auch deswegen. Ja. Immer wenn ich komme, ich fühle mich zu Hause. Absolut.
Also du hast dort angefangen, so mit den typischen, klassischen kleinen Soubrettenpartien, Janetta, Ninetta,
das war Orangen. Das war furchtbar.
Aber da hast du gelitten, ja?
Weil ich habe in Wrocław, ich war in Breslau 1 Jahr fest und dann sofort habe ich gesungen. Königin, Rosina, Gilda und Hanna, das ist in der Gespensterschloss von Moniuszko, unserer Nationaloper. Und dann komme ich da und ich kriege Papagena, ja, Kate Pinkerton, oh Gott. Und Rigoletto, das geht noch, ja. Pinkerton habe ich nicht so.
Ja, das glaube ich.
Ich habe nicht so irgendwie gelitten, weil ich dachte, boah, Butterfly kann ich nicht singen. Ja. Dann kann ich die Kate Pinkerton singen. und Page in Rigoletto, Page war wirklich...
Ja, das ist Horror, oder? Einsatz, also, ne?
Das wirklich ein... Ich konnte das nicht gut singen. Ich habe mich, also... Mit nur aller Hochachtung für Kollegen und junge Sänger, immer junge Sänger in Opernstudio, die das machen. Ich habe mich irgendwie, wie blöd das auch jetzt klingen kann, so geschämt, dass ich dachte, oh Gott, ich kann einfach das nicht. Ja? Und ich habe mit dem fantastischen, wunderbaren Franz Grundheber geprobt, weil unsere Gilda war krank, die war im Haus, im Ensemble. Und ich habe die alle Proben mitgemacht. Und dann kam sie plötzlich nur für die BO und dann musste ich diesen Pagen, furchtbar wieder der Page zurück. Und dann hat sie wieder abgesagt nach BO. Und ich habe geprobt an dem Abend Papagena. Am Abend und dann plötzlich klingt Telefon und sagt, Alexandra, du singst morgen Gilda. Was? Ja, geh mal nach Hause. Jetzt ist schon, ja, hör auf mit der Papagena, also ruh dich aus. Ich konnte ja nicht glauben. Und dann habe ich nächstes, also war wirklich, und ich habe es dann gehört, wahrscheinlich kam das so spät, weil wahrscheinlich die Oper hat jemanden gesucht, die haben niemanden gefunden. Und dann hat der Herr Grundheber gesagt, aber wieso dann, also sucht er jemanden, dann nimmt die junge Polin, sie ist ja fantastisch. Sie singt, hat mit mir alles ausgesungen, die ganze, alle Proben. Und der Dirigent, was sagst du denn, sie hat nicht Page singen, ja? Das war gar nicht gut. Wie kann sie Gita singen? Ja, ich weiß es.
Toll.
Und so, ich habe diese Chance bekommen und das war wirklich wunderschön. Ich habe die ganze Reihe, also die ganze
Serie
gesungen, genau.
Das Pagendebüt fand nicht statt.
Nein, niemals, niemals wieder. Ja, nur einmal in der PO-Probe.
Ja, also doppelt Win-Win. Gilda, ja. Und
Pagendebüt. Und weißt du, die Papagena hat stattgefunden, doch, ich glaube, einmal. Und dann, aha, bin ich wieder als Königin eingesprungen.
Das war das Nächste dann?
Das war das Nächste. Also im ersten Open-Studio-Jahr, da habe ich diese zwei große Einspringen gehabt. Und dann im zweiten Jahr, ich habe schon Adele bekommen und Blondchen und viel schönere.
Gretel, glaube ich, auch schon.
Ja, ne? Ja, dann, ich glaube.
Oder war das dann im Ensemble?
Ja. Also ganz schöne Zeiten.
Ja, auf jeden Fall bist du dann sofort ins feste Ensemble gekommen. Ja. Hast dir dort eigentlich alles für lyrischen Koloratursopran, auch das Soubrettenfach, erarbeitet?
Ja, mehr deutsches Fach, wie Zar und Zimmermann.
Marceline auch.
Ja, Marceline, ja, war, ja, ganz schön.
Ja.
Mozart, ein bisschen Rossini, dann war Turco, glaube ich.
Ja.
Aber die einzigen Italienischen nicht so.
Musetta?
Nur einmal, ja. Aha. Musetta, Turco, La Fille du Regiment, dann Donizetti, die Französische, aber dann schon ganz am Ende. Was habe ich noch? Giannetta, oh, die mochte ich auch nicht.
Ja, das glaube ich. Ja, aber 2004 war eben das Jahr, wo du in das Ensemble eingetreten bist und es war überhaupt eines vielleicht der wichtigsten Jahre in deiner Karriere. Du hast zwei riesen Hausdebüts absolviert.
Ja.
Royal Opera, Covent Garden in London,
ja,
und die Met kam auch schon. Wie kam das so zustande?
Ja, das war ein Wahnsinn. Also ich habe Herr Katona, Peter Katona, das ist der Casting-Direktor von Londoner Opernhaus, nicht mal kennengelernt. Er hat mich gehört im Frühjahr, im 2000, im Operalia-Wettbewerb. Das war der einzige Wettbewerb, wo ich irgendwie nach Hause zurückgekommen bin, ohne Preis, ohne nicht mal Finale, nichts. So, ciao. Ich,
ja,
habe immer irgendwas gekommen nach zu Hause, aber, ja, diesmal nein. Und im Endeffekt, ich bin gekommen mit einer ganzen Karriere, weil dort wurde ich gehört von Herrn Katona und das war im 2000, wie gesagt. Ein paar Monate später kam ein Brief nach Hause. Mein Vater ist also für dich aus London. Ich kenne ja niemanden in London. Ja. Dann mache ich auf und tatsächlich Royal Opera House. Und dann war ein Brief von Herrn Katona. Hat er gesagt, dass er mich doch gehört hat und es hat ihm sehr gefallen. Er würde ganz wissen, was meine Pläne sind und so weiter. Dann habe ich gesagt, genau, dass ich jetzt in Hamburg sein werde, im Open Studio genommen. Und so hat's angefangen. Wir haben so ein paar Briefe einmal pro Jahr, glaube ich, ein Fax damals nur mit Faxen. Und dann kam er in 2004 im, weiß nicht mehr, Mai oder Juni, ich erinnere mich nicht mehr, oder noch früher. Auf jeden Fall, es gab eine Nabucco-Premiere, die ich nicht mitgesungen habe. Ich war nicht, aber er kam dafür nach Hamburg und er sagte, ich würde sie gerne noch wieder hören. Dann habe ich vorgesungen für ihn. Ich war in Breslau in der Zeit. Ich bin zurückgekommen nach Hamburg vorgesungen und ich erinnere mich, wie heute, wie also, er hat mich nicht angeschaut und plötzlich, während ich sang, der hat so ganz langsam die Augen hochgemacht und mir, ich habe aufgehört. Naja, dass er eine gute Stimme hatte und Höhe und Koloraturen, das konnte ich mich erinnern. Aber ich dachte nicht, dass sie so schön jetzt die Mittellage entwickelt haben. Und muss ich sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich auch andere Rolle anbieten kann. Und dann sagt er, wissen Sie, es gäbe Möglichkeiten, Mithridate zu singen, die Aspasia, weil die Sängerin wahrscheinlich sie wird absagen. In einem Jahr, aber dann, das ist eine Hauptrolle, sie sind so total no-name. Sie müssen nochmal kommen in einer Woche nach London, um vorzusingen für Herr Papanova dort und andere. Und dann bin ich gegangen, vorgesungen, zurück, ich weiß nichts. In einer Woche war ich wieder in London, diesmal für ein Vorsingen für Chicago, Lyric Opera. Und ich habe gesungen Blondchen und Königin. Und nach dem Vorsingen, da kam der Castingdirektor von Chicago und der sagte, ja super, Sie kriegen beide Rollen bei uns und Glückwunsch für Ihrem Royal Opera House Debüt nächstes Jahr. Ach so, Sie wissen noch gar nichts davon? Aber nein.
Ja, genial.
Das war 2004. Und dann bin ich in Hamburg, September, kriege ich einen Anruf. Alexandra, du wirst debütieren an der Met. Ja, wir super, wann? Im Dezember. Oder wann Dezember? Jetzt. Mit Olympia. Ich habe nie gesungen. Und der Herr Langefort, damals war der Intendant. Ich habe die Gretel eben. Und noch eine andere. Die werden mich nicht lassen. Ich habe Hauptrollen hier zu singen. Das ist unmöglich. Und ich muss mich wirklich sehr, sehr bedanken heute als Herr Langefort. Ich habe gesagt, okay, so ein Angebot eine junge Sängerin kriegt nicht jedes Tages. Wir werden dann irgendwie so alles umplanen und so, toll, damit du wirklich fahren darfst.
Toll. Das dann, ist wirklich nicht selbstverständlich,
nein,
muss man so sagen.
Überhaupt nicht, ja, wenn man fest im Ensemble ist, mit Hauptrollen. Ja. Und er hat mich erlaubt. Er hat erlaubt, dorthin zu fahren. Und dann habe ich natürlich erfahren, dann Jahre später, wie dazu kam, wie so gesagt, dieser No-Name, das war Herr Katona, der hat mich hat mir angeboten und hat gesagt, weil da war die Sängerin schwanger, ich glaube, das war die Laura Aitken.
Ah ja.
Sie war schwanger, sie hat abgesagt und er hat angeboten, also nimm diese junge Coloratur-Sopran, sie ist wirklich gut und so hat das.
Er hat dir so geholfen auf deinem Weg.
Absolut.
Das ist so wichtig, dass man diese Menschen hat, die an einen glauben und total, dann auch den Weg so bereiten.
Total. Und ich war, die Premiere war wunderbar. Am nächsten Tag war ich mein Bild wirklich im New York Times, erste Seite, unglaublich, wow, she stole the show.
Ja.
Mit der Puppe ist wirklich fantastisch. Die Inszenierung war auch eine
Otto
Schenk, wunderschöne Inszenierung.
Toll.
Der große James Morris, der war mein Partner und Ramon Vargas damals. Und weißt du, nach der Premiere habe ich Norina und Adina an der neue Verträge bekommen in London.
Aha.
Deswegen, als ich ein paar Monate später in London mit meinem Debüt war, mit Mozart, ich war sowas von aufgeregt.
Na klar, weil du hattest schon alle Verträge und
eben,
wusstest,
dachte,
es geht um
gut,
alles.
Er hat das mir schon gegeben. Ja. Ich habe noch mal nicht einen Ton hier gesungen auf der Bühne. Ja, das war, die Verantwortung war unglaublich. Ja, ja. Der Druck.
Druck, das ist nicht zu unterschätzen, ja, was man als junger Sänger auch auf den Schultern spürt.
Absolut. Ja. Also an der Met war das ganz anders. Ich dachte, oh mein Gott, egal. Ja. Ob ich, vielleicht singe ich zum ersten und letzten Mal hier, aber wenigstens, ich habe hier gesungen.
Ich hab's im Lebenslauf.
Ja, genau.
Es muss doch gewesen sein wie ein Traum für dich, oder?
Absolut. Ja. Absolut. Dann meine Eltern sind gekommen, auch zum ersten Mal überhaupt, auch wie ich, nach Amerika. Und nach der Vorstellung, mein Vater hat mir gesagt, naja, Debüt 27, Debüt an der Met. Und was jetzt? Der Mond. Ja, und meine Mama, wie war's? Ich weiß gar nicht. Wieso weißt du gar nichts? Ich weiß nichts, Alexandra. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ich habe geweint die ganze Zeit. Ja, bitte Ticket, bitte die Karte für die nächste Vorstellung. So war das.
Toll. Eine weitere Partie, ich meine, du hast ja dann wirklich die Bühne erobert. Es ging über die Gilda, die ganzen italienischen Partien kamen. Und dann kam auch vor allem die Traviata, die Violetta. Die hast du erstmals gesungen 2010
in Warschau? Ja, das war niemals meine Traumrolle.
Nein, niemals. Warum nicht?
Ich höre, keine Ahnung, vielleicht weil ich so sehr, weil meine Mutter war die Königin und die Violetta. Meine Mutter hat vielleicht über 1000 Vorstellungen von Violetta gesungen. Ja.
Wahnsinn.
Und vielleicht Die war so eine Rolle, die ich so viel mal gesehen habe. Sie war nicht speziell, vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht, warum. Yeah, yeah. Wenn ich dann höre, dann so viele Sängerinnen, die sagen immer, oh mein Gott, Violetta, 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 die Traumrolle. Natürlich, wenn dann ihn später gesungen habe, mehrmals, ich liebe die Rolle, es ist wirklich wunderschön. Aber ja, ich weiß es nicht, das war nicht so wichtig für mich.
Du hast nicht darauf hingearbeitet.
Nein, ich habe nicht so gewartet und auch nicht so erlebt.
Ich würde gerade sagen, das jetzige Repertoire, das war schon eher das Lebensziel.
Und Santuzza ist da hatte ich überhaupt niemals gedacht, dass ich das irgendwann singen werde. Das ist, und noch dazu Nedda und Santuzza zusammen.
An einem Abend. Also, dass die Männer das machen, daran ist man gewohnt, aber dass die Frau das macht, das
sehr
ist
selten, sehr, sehr, sehr selten. Also, letztes Mal, ich bin eingesprungen für Santuzza und dann letztendlich auch eingesprungen für Nedda 2 oder 3 Tage vor der Premiere. Da habe ich mit Herr Papano die ganze Serie gesungen und da gab es an der Geschichte von der Royal Opera House nur eine Vorstellung, eine Gala-Vorstellung mit Victoria de Los Angeles.
Aha.
Und das war eine Gala-Vorstellung, wo sie nur einmal das gemacht hat, ja.
Ja. Das ist schon was Besonderes.
Sehr, sehr selten. Dann habe ich gesehen, irgendwie Marilyn Liska, glaube ich, einen Namen, der hat an der New York Opera, aber New York City Opera, gesehen, dass sie das gesungen hat und dann...
Aber eben dazu,
niemals.
Weil man muss eben auch diese zwei Welten miteinander verbinden, was eigentlich unmöglich ist.
Obwohl die Santuzza, weißt du, war für Sopran geschrieben.
Ja, absolut, aber eben einen veristischen Sopran. Ja.
Sie hat auch Traviata gesungen,
die
Sopranistin damals, die erste. Also das ist vielleicht nicht so alles war damals, wie wir das heute uns
das
alles
vorstellen. Das glaube ich auch, ja. Aber es ist einfach für mich trotzdem beeindruckend, weil ich habe diese Santuzza eben auch gehört, nicht live, aber es gab einen Stream damals, Napoli war das?
Nein. Das
die
war,
erste Santuzza?
Die erste war...
Die Konzertante.
Ja, natürlich, habe ich vergessen. Das war Palermo.
Nicht weit. Palermo, ja. Genau. Da gab es eben auch diesen Stream und ich war auch gespannt, denke, wow, okay, erste Santuzza. Und ja, ich war wieder hin und weg, weil es stimmte alles. Emotion, die Stimme war riesig, es war traumhaft schön. Aber wie schaffst du es, diese Welten zu verbinden? Eben, du hast im selben Jahr diese Königin aufgenommen, hast...
Das war wirklich ein Spaß.
Aber das war, also akustisch war es eine Sensation, weil diese super Fs toll, saßen.
Weil, weißt du, die Partie war für mich mein Ausweis, mein Pass, nicht Ausweis.
Visitenkarte.
Mein Passport, ich würde sagen, mein Passport. Ja. Weil mit der Arie habe ich vorgesungen, alle Wettbewerbe, und das hat mir wirklich die Tür aufgemacht, ja. Obwohl danach habe ich nicht so viel die gesungen. Ich habe die nur in Hamburg gesungen, mhm, und eine Vorstellung hier an der Berliner Staatsoper.
Ach so.
Lange her. Eine, weil nachher habe ich gesagt, Schluss damit, ich will niemals wieder da singen. Ich habe alles abgesagt. Naja, Mad London, auch nicht die Serie hier beendet.
Aber warum?
Weißt du warum? Weil einmal, wenn ich noch jünger war, ich habe eine Probe gemacht an der Hamburgischen Staatsoper, früh um 10, und es gab einen Dirigenten, den ich mich sogar heute nicht mehr erinnere, wer war das.
Dann hat das einen Grund.
Wirklich. Und er hat mich gezwungen, in der Probe, in seinem Tempo die Arie zu singen. Er hat mich umgebracht. Ja, mit der Arie kann man niemanden zwingen, sozusagen mit der Arie. Wir sind auch Solisten, auch Musiker, ja, und wir müssen auch wir haben auch zu sagen, ich verstehe Ensemble, bla bla, alles. Aber die Arien, das ist wie ein Solostück. Ja. Man wird nicht einen Pianisten oder einen Geigenspieler zwingen für ein Tempo für sein Konzert. Das ist, sowas geht es gar nicht, ja.
Schön gesagt.
Ja, und so war das. Und ich habe so ein, ich konnte nicht schaffen, die High Fs. Das war für mich, ich habe so ein, das nur mit Piano, so eine Klavier, seine ganze Klavierprobe, nicht wichtig. Er hat mir so eine Angst angebracht, dass ich habe so gezittert jedes Mal, dass ich die singen, ob das klappt, ob das wird klappen. Ich habe am Tag der Vorstellung zu Hause schon 10-mal die Arien durchgesungen. Und das hat immer dann geklappt, immer beim Einspringen in Hamburg. Aber Stress... Das war für mich zu viel. Ich sagte, wenn ich so leiden muss, dann das, was für ein Beruf ist das? Ich habe keinen Spaß, das geht nicht. Und dann bin ich gekommen hier nach Berlin. Ich habe die Vorstellung gesungen, eine Vorstellung, und eine von 4 Fs ist nicht gut gekommen. Mhm. Also ich habe Mund aufgemacht und war die Stille. Ja. Der Ton war nicht raus. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, wirklich. Meine Mutter auch mit mir.
Ja, ja.
Und nächsten Tag früh, mein Agenten am Kurve, alles absagen. Was? Alles absagen, bitte. Du spinnst ja, das Covent Garden und Matt, man darf nicht, du bist zu jung. Nein, alles absagen. Ist mir egal, wenn ich das nicht mal immer wieder singen werde. Ich möchte nicht diesen Stress und ich möchte nicht diesen Beruf. So, ja, Schluss. Ja. Und ich bin gefahren nach Hause, und dann am nächsten Tag kam ein Anruf an der Staatsoper, aber Frau Kuschak, bitte kommen Sie zurück, das war doch fantastisch. Wir sind Menschen, wir sind nicht Robot und so, es kann passieren, aber das war großartig alles. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich kann das wirklich nicht.
Aber toll, dass du da und so
war,
strikt bist.
Das war Schluss, nie wieder. Ja. Und jetzt während der Pandemie zu Hause mit einem Pianisten, wir haben uns vorbereitet für ein Streaming live. Ja, lass uns so als Spaß die Königin. Ich habe alle anderen Mozart-Arien gesungen. Meine Freundin war da zu Hause, die hat aufgenommen. Es gibt das Aufnahme.
Die Probe zu Hause, ja, die ist toll.
Einfach nur so mal sehen, ja, wie das jetzt. Und das ist unglaublich, wie mit den Partien, wo dein Atem einfach ist, alles so tiefer gesetzt sozusagen. Und dann plötzlich kam alles einfach.
Ja. Toll.
Obwohl, würde ich das nie wieder auf der Bühne singen, niemals, weil der Stress und Emotionen ist, und das, wozu denn auch. Aber das war die Prüfung nur für mich.
Oh,
Aber ich finde das eine ganz tolle Entscheidung und vor allem denke ich auch, es gibt keine Zufälle, es hatte einen Sinn. Es hat dich wahrscheinlich auch davor bewahrt, dass du in diese Sackgasse kommst mit der Königin, weil wir wissen alle, wenn jemand die Königin toll singt, wirst du nur für Königin gefragt, dann heißt es, ach, die kann eh kein Italienisches, Gilda ist dann schon zu viel, weil das ist ja die Königin.
Ja, das hat mir auch ein Agent gesagt, so, weißt du, was, da kann man nicht mit, man kann nicht mit absagen, das geht nicht. Und nach der Absage, wirklich, das war nicht mal eine Woche später, kam Anruf, ob ich mich traue, eine Gilda zu sehen.
Ja, na schau an.
Ich dachte, das war ein guter Schritt. Ja.
Aber sag uns dein Geheimnis. Wie schaffst du es?
Es gibt keins.
Bei diesem Fach Tosca, Santuzza, diese Höhe, diese saubere technische Höhe dir zu bewahren, dass das oben nicht weggeht. Bitte sag es uns.
Ich kann wirklich nicht erklären. Ich kann nicht sagen, das seien einfach Techniken.
Ja.
So wie Koloraturen, es gibt, man sehr oft, man sagt, eine Koloratur Sopran, das kleine Stimmchen, das gar nicht. Koloratur ist nicht Stimmfach, Koloratur ist Technik.
Ja, absolut.
Man braucht auch Koloraturen, wie gesagt, für Abigail oder für Fiordiligi oder was weiß ich, es gibt verschiedene. Ja. Die Fiordiligi selbst kann man so unterschiedlich besetzen. Es geht darum, ob man die technische
Die Grundlage,
Qualität hat, um eine Rolle zu singen.
Absolut.
Und die Stimme muss durch, die muss Kraft haben, um durch Orchester irgendwie durchzukommen und hörbar zu sein. Und es geht um die Farbe jetzt, um die Farbe der Stimme, finde ich, bei dem italienischen Repertoire. Damit die wirklich für mich, für meinen Geschmack, da, rund, warme, so ein bisschen wie Seide, die kann man mit der Stimme umwickeln sozusagen und nicht um die Kraft in die End.
Absolut.
Es gibt ganz viele sozusagen fette, dunkle Stimmen, die man in der zweiten Reihe nicht hört.
Richtig, absolut. Die klingen auf der Bühne, wenn man daneben steht, imposant. Und draußen, das ist mir auch einmal so gegangen, eine Vorstellung, die ich mit einer Kollegin auf der Bühne gesungen habe. Beim nächsten Mal saß ich im Publikum und dachte, zwei Welten. Hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
Ja.
Aber wie war für dich dieser Übergang in dieses neue Fach, eben diese italienischen, großen, zum Teil veristischen Partien? Hast du da auch die Meinung zum Beispiel deiner Mutter geholt oder Agenten befragt oder gehst du da auf Risiko und sagst, ich will das jetzt?
Ich habe das gespielt. Das war wieder Zufall, wieder nicht geplant. Ich war in London, ich habe gesungen Lucia. Mhm. Und ich war vorgesehen für Eudoxie in La Juive an der Bayerischen Staatsoper sofort nachher. Und dann kam die Absage vor der Juive. Und die Eudoxie war auch schon Absage von einem jemand anderem. Aha. Dann bin ich schon eingesprungen für die Eudoxie. Und dann bin ich eingesprungen für diese Rachel. Da muss ich ehrlich sagen, da war Roberto, der hat mir diese Courage, Mut gegeben. Er sagte, du kannst das machen. Ich kann das nicht machen. Doch, du kannst das machen. Ich kenne, das ist französische Musik, das ist was anderes. Das muss elegant sein und ganz anderer Stil. Und ich höre dich, wie du jetzt singst. Ich glaube, du kannst das machen. Und Bertrand de Billy, der mich auch kannte, und er sagte, ja, Alexandra, ich glaube schon. Und toll, dass Herr Bachler auch da irgendwie zugestimmt hat. Und er hat vertraut. Und ich habe gelernt, die Rachel während Lucia, und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist gar nicht so weit voneinander. Mhm. Eigentlich die Tessitur ist Wahnsinn, ist sehr, sehr wie Lucia Tessitur, sehr bel canto in allen Ensemblen. Dann muss man höher bis D und tiefer bis A haben, also ganz breite Stimme, so einen großen Umfang. Genau. Und dann hat sich langsam habe ich mich irgendwie selbst
gefunden,
gelernt, wie ich die Stimme benutzen kann. Dann kamen die neuen Möglichkeiten nach der Schwangerschaft auch ein bisschen mit Atem, mit der Stimme, mit Hormonen. Das ändert sich auch, aber nicht so viel im Endeffekt, weil ich konnte ja auch jetzt zurück zu Adina kommen. Einfach, das ist unseres Instrument, der Körper, das muss man kennenlernen.
Ja.
Und man sieht, dass wir lernen, dass das ganze Leben kennen.
Ja. Aber das macht dir auch Spaß, dann nach einer Santuzza wieder einen Adina zu singen.
Ich dachte, ich kann das nicht mehr, wirklich. Ich dachte, oh Gott, da kam jetzt in Rom die Vorstellungen bevor mit. Aber dann wieder mal, das war viel einfacher wie früher.
Wahnsinn.
Viel einfacher.
Ja. Eigentlich habe ich dich die ganze Zeit falsch angesprochen, denn ich müsste eigentlich sagen, Frau Doktor.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Professor schon.
Frau Professor, ja. Noch besser. Ja. Bitte erzähl uns davon. Du hast erst deinen Doktortitel gemacht, jetzt, wie du selbst sagst,
ja.
Bist du Frau Professor. Was steckt dahinter?
Doktortitel, dann war die, in Polen macht man so einen Doktor zweiter Grad Habilitation. Und dann ist der Professor, ja. Was steht ja? Mein Vater. Mein Vater hat mir gesagt, du sollst das machen. Ja, wieso denn? Man weiß ja nie, vielleicht eines Tages willst du unterrichten, du singst nicht mehr und dann ist es zu spät, die alle also nicht mal schreiben, weil muss man natürlich eine Arbeit schreiben, ja, aber auch muss man das singen, was man da schreibt. Und vielleicht eines Tages wirst du das nicht mehr können. Deswegen besser singen und alles machen, wenn du in Form bist und wenn du jung bist. Und so war das. Also so habe ich angefangen. Ich glaube, der Doktor war schon 2009 oder so. Schon lange her.
Und du musstest singen dafür?
Ja.
Aha. Und jetzt?
Doktorarbeit natürlich, dann muss man diese ganze Curriculum vitae und Lebenslauf und alle Auftritte und alle... Gott sei Dank habe ich das alles gesammelt. Die ganze Programme und Poster und so, damit man wirklich zeigen kann, ja. Was man dann im Leben gemacht hat. Dann schreibt man auch die Arbeit, wie bei Magisterium. Ja? Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Polen, bei der Universität oder so, schreibt man natürlich die Arbeit. Ich habe über Rigoletto, über Gilda geschrieben und dann muss man das auch singen, was man schreibt.
Witzig.
Also dann habe ich gesungen, die Vorstellung, muss man auch eine CD geben. Aufnahme davon und dann, es gibt natürlich die Professoren und alle, die kommen, hören und dann muss man auch, die geben dir dann die Fragen über, was du geschrieben hast, natürlich wie eine Prüfung muss man bestehen und dann, ich glaube, auch eine Fremdsprache für Doktor und auch, ich glaube, war auch noch irgendwas, Ethik oder ich erinnere mich nicht mehr.
Das hast du alles neben deiner Weltkarriere gemacht.
Ja.
Auch nicht einfach, oder?
Ja, aber gut, dass ich das gemacht habe. Heute vielleicht hätte ich keine Lust mehr dafür. Ja. Und das war eine gute Idee früher mal.
Ja, absolut bewundernswert. Ja, du hast selber gesagt, du hast die Arbeit über die Gilda gemacht, was ja auch eine deiner meistgesungenen Partien ist, die dich viele Jahre begleitet hat. Viele Häuser, die er ermöglicht hat. Wien, Zürich, New York, natürlich London. Das war auch dein Hausdebüt an der Scala. Liegt sie dir sehr am Herzen, die Gilda?
Ja, schon wirklich, weil jetzt hast du recht, habe ich nie gedacht so, aber ich glaube, dass eben am meisten habe ich die Rolle gesungen. Das war die einzige Rolle, als ich noch eine junge Sängerin war, wo ich da eine tragische Rolle, wo ich da sterben konnte.
Ja.
Und weil ich habe diese ganze Mozart- und Rossini-Komödien, Donizetti-Komödien gesungen und dann war plötzlich diese tragische Rolle und ich dachte, mein Gott, sterben auf der Bühne ist so schön.
Mit Kunstblut.
Ja, wirklich. Und die war wunderschön und ich würde sie gerne nochmal vielleicht singen.
Ja, hättest du Lust?
Ja, vielleicht. Wenn man nur von rein Musik denkt und so. Ja, natürlich dann ein Töchterchen zu spielen, das ist nicht mehr so.
Na, das geht schon.
Trick. Man kann auch, Abigail ist auch eine Tochter, aber doch anders geschrieben, ja.
Aber wie kannst du dich charakterlich als, sag ich mal, Frau des 21. Jahrhunderts da reinversetzen, zu sterben für einen Mann, sich dem so hinzugeben? Wie geht es dir als emanzipierte, weißt moderne du, Frau?
Ich denke nicht so überhaupt. Wenn ich eine Rolle spiele, dann ich schlupfe einfach ins Charakter, ich schlupfe in die Zeiten, wo es gab. Ich denke überhaupt nicht über mich oder in der Welt, wo ich jetzt lebe.
Ja.
Also ich finde, der Kompositor hat wirklich dran gedacht, was er wollte, welche Zeiten er wollte zeigen. Wir sind Künstler und Schauspieler, wir müssen uns vorstellen, die Zeit, wie es war damals und das vorzustellen. Ich bin ein bisschen, das ist mein Charakter, ich bin ein bisschen dagegen Modernisierung.
Ja.
Und die heutige Zeit in allen alten Opern sich zu zwingen und das zu zeigen. Ich finde das ein bisschen langweilig.
Absolut.
Weil alles sieht gleich aus.
Ja.
Und was heute gibt, was für eine Zeiten haben wir heute, sehen wir jeden Tag im Internet, im Fernsehen, in Zeitschriften, überall. Und ich habe das gespürt, dass eines Tages wir werden überhaupt nicht mehr von der Vergangenheit wissen.
Ja.
Überhaupt nicht mehr.
Auch diese Schönheit nicht mehr sehen, die wir vielleicht als junge Menschen erlebt haben, als Zuschauer noch,
ja,
oder?
Ich finde wirklich, also vor allem wie die Zeiten waren, was die Geschichte ist, wie die Traditionen, wie Bräuche, einfach alles, ja.
Ja, aber kämpfst du dagegen? Also wenn du zum Beispiel merkst, du hast eine Regie, das geht dir total gegen den Strich, sagst du dann auch, das ist Blödsinn, können wir was anderes finden, oder?
Natürlich, weil ich muss glauben in irgendwas, was ich auf der Bühne mache, damit die Leute dann mir glauben und damit ich das berühren kann. Wenn ich irgendwas blöd finde, ich kann das nicht darstellen. Ich fühle mich total dumm einfach. Ja,
ja.
Ja. Gott sei Dank hat das mir nicht so oft passiert. Also ich habe nur einmal in meinem Leben abgesagt, jetzt diese berühmte Geschichte mit der Tosca in Barcelona. Weil
ach so, stimmt, das gab es auch.
Ich fand das doch ein Schwachsinn. Ja. Also das war überhaupt nicht für mich. Also
da haben du und dein Mann, Roberto, gemeinsam abgesagt, richtig?
Ja, weil das war nicht vorgesehen, dass wir diese Produktion machen.
Ja.
Also das sollte eine Wiederaufnahme sein für eine Produktion, die da stand. Und dann plötzlich, es gab eine Saisoneröffnung. Und dann sehe ich Facebook, ein paar Fans, die schreiben, oh mein Gott, mal sehen wir, dass Roberto und Alexandra akzeptieren werden. Aber ich frage mich, was? Und dann natürlich gab es irgendwelche Pirataufnahme. Ich habe das gesehen, das kann ich sowas überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist wirklich, hat gar nichts mit Puccini, mit Sardou, mit Tosca, mit nichts zu tun. Also wirklich nichts. Und und dann sogar die Direktion hat gesagt, okay, dann vielleicht werden wir das ausprobieren in 2-3 Jahren. Diese Produktion, wir kommen doch zurück zu. Die wollten das absagen und kommen zurück zu der Produktion, die vorgesehen war. Dann hat Roberto geantwortet: Guck mal, ich habe das in meinem Leben niemals gemacht, dass ich jemanden rausgeschmissen habe, protestiert habe. Das ist nicht mein Charakter, nicht meine Persönlichkeit. Sowas mag ich nicht. Und ich werde niemals jetzt irgendwie erlauben, dass jemand wird sagen, oh ja, Alanya hat geändert und der Regisseur ist jetzt arbeitslos, ein Junger.
Ja, ja.
Also ich kann das mir leisten, ja. Ich muss das nicht machen. Mach es, wie ihr wollt. Für uns ist es besser. Wir gehen raus aus der Produktion, wer möchte, arbeitet. Und nicht dafür verantwortlich sein.
Das zeugt vom Charakter.
Dass jemand Arbeit verliert, weißt du.
Finde ich ganz bewundernswert, diese Einstellung.
Ja.
Auch, dass man dann einfach für sich sagt, nein, für mich passt das nicht, dann gehen wir lieber raus.
Warum streiten, warum dann, jeder muss glücklich sein.
Richtig.
Auch der Regisseur, auch der Künstler, auch der Sänger.
Ja.
Irgendwie das, wir machen das, dieser Beruf, was wir, ist Entschuldigung, sag ich, sauschwer, wie sagt man in Deutschland.
Sauschwer ist genau
sauschwer
richtig.
Sauschwer ist genau richtig. Und warum? Dann sollen wir wenigstens Spaß haben, ne?
Wenn
wir sowas machen.
Ja, eben. Du hast, eben weil du an der Topspitze bist, da auch viel Einblick über diesen Beruf, über die ganzen schönen Sachen, die da passieren, aber sicherlich auch über die Sachen, die nicht so richtig laufen. Was ist für dich das, wo du denkst, wir im Jahr 2023, was müssten wir verbessern im Opernbetrieb? Was soll anders sein?
Oh, ich kann nicht so generell sagen, ich kann nur sagen, was mich betrifft. Ich würde ganz gerne mehr historische, mehr klassische Produktionen auf der Bühne sehen, das war's. Also ich bin total gelangweilt, manchmal, ich habe keine Lust wirklich denken, was der meinte, was er nur erzählen wollte, aber... Und das ist, was ich manchmal nicht verstehe, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige. 80-90% würde ich sagen, von Sängern denken wie ich.
Ja. Publikum auch.
Publikum auch.
Aber das ist das Problem, dass man oft nicht für das Publikum spielt. Ja?
Und weil das bei Publikum kommt sowieso, weil die kommen für die Musik. Aber ich weiß nicht, warum es ist so. Vielleicht, wenn eines Tages das Publikum kommt nicht, dann vielleicht jemand wird es verstehen, aber solange es gibt Publikum, solange wir können die Linie ziehen. Ja.
Und immer mal uns äußern dazu.
Ja.
Ja, wir haben ihn schon ein paar Mal angesprochen. Dein Mann ist ein nicht gerade unbekannter Tenor, Roberto Alagna. 2015 habt ihr geheiratet, im Jahr davor wurde eure Tochter geboren. Kennengelernt war, glaube ich, bei der Produktion Robert Le Diable, ist das richtig?
Nee, also fast. Roberto Le Diable wurde mir angeboten als Einspringen.
Aha.
Und für eine andere Kollegin, die schwanger war. Und ich habe gesagt, boah, ich habe keine Zeit, Französisch, ich spreche nicht. Ich war schon vorgesehen für L'Elysir d'Amore. Und ich werde das niemals schaffen, so schnell zu lernen in einem Monat, eine Oper, die ich niemals im Leben gehört habe. Und dann habe ich gesagt, und ich möchte einmal mit Alagna in meinem Leben singen. Und das war L'Elysir d'Amore.
Aha, das war das Offizielle.
Das war der Liebestrang, der wirklich...
Gewirkt hat
wie nichts. Ja.
Ja, und seitdem, ihr teilt die Bühne regelmäßig, jetzt natürlich in Tosca, Othello, Butterfly. Wie ist das mit dem liebsten Menschen, den man hat, auf der Bühne zu stehen?
Schön, einfach schön. Vor allem mit dem Lieblingskünstler, weil es hat geknistert zwischen uns. Ich glaube, auf der Bühne erstmal wie beide Künstler, das alles war einfach, funktionierte ohne Probleme, szenisch, stimmlich und so. Und dann, ich wollte sagen, langsam war da gar nicht. Weil nach 10 Tagen, Roberto hat mich gefragt, ob ich ihn heirate.
Ach, ja. Wirklich?
10 Tage brauchte er. Also langsam gar nicht.
Ziemlich
ganz
eindeutig,
schnell,
ja. Ja.
Und ja, es ist ein wunderschön, ich bewundere ihn unglaublich, wie ein Sänger, wie ein Künstler. Es ist, ich fand ihn fantastisch, wie ein Schauspieler, wie viele Emotionen, Herz und alles, wie echt er ist auf der Bühne, er gibt alles, ja.
Ich erinnere mich hier an der Deutschen Oper, an einen Don José, auch, mein Gott, das Haus hat gebebt, diese Energie, er ist vom Tisch gesprungen auf diese Carmen am Boden. Ich habe gedacht, er frisst sie auf, es war irre. Ja,
wenn ich mit ihm Pagliacci singe, ich muss sagen, ich habe Angst.
Ja.
Wirklich, diese unglaublich, ist so ein netter und ganz anderes Typ im Leben und dann plötzlich darstellt auf der Bühne, Mensch, ist das mein Mann wirklich?
Ja.
Ja, er ist wunderbar.
Spannend.
Absolut wunderbar. Ich liebe absolut, mit ihm auf der Bühne zu stehen.
Und ihr könnt euch da sicherlich auch fantastisch austauschen über eure Ideen,
ja,
zu dem, was ihr macht.
Weißt,
oder?
Wir sprechen nie darüber.
Nein.
Niemals zu Hause. Wir sprechen darüber, wie wir singen, was wir machen, wie wir spielen. Nicht. Wir sind beide, ich glaube, wir sind beide wirklich so Bühnenpferde, sagt man, ja?
Ja, Bühnentiere.
Ja. Und,
also ihr fragt auch nicht, denkst du, ich sollte die Rolle hinzufügen oder das nicht mehr?
Nein.
Spannend.
Nein, wirklich nicht. Und dann, wir lieben das voneinander, diese Energie voneinander rauszunehmen und einfach die knistert, die spritzt. Und
in dem Moment.
Ja, in dem Moment, das ist wunderbar.
Das ist überhaupt das Schönste.
Ja.
Also probst du gern oder lässt du es auch lieber?
Ich mag gar nicht probieren.
Ich auch nicht.
Oh mein Gott, ich bin gelangweilt immer.
Ja. Es freut mich so sehr zu hören, weil viele Sänger sagen immer, der Weg ist das
Ziel. Nee, kein Weg. Ich mag das nicht. Ich mache meinen Weg zu Hause, wenn ich die Partie lerne. Das ist mein Weg.
Ja.
Und dann natürlich, boah, schnell, was ich mache, und ich würde schon auf die Bühne.
Also
dieses Warten, das Vorbereiten, das bringt mich um. Ich habe keine Energie, keine Lust mehr.
Diese 6 Wochen für eine Neuproduktion sind doch
deswegen,
Horror, oder?
Deswegen wirklich, ich mache fast gar nicht Neuproduktion. Ja. Das war meine Auswahl, ich kann das nicht aushalten.
Ja, verstehe ich total. Bin ich komplett bei dir. Ja.
Danke.
Aber es ist so schön, es endlich mal zu hören. Weil ich fühle mich immer schlecht, wenn dann eben Kollegen sagen, ach, und ich die Proben und noch eine Woche.
Nein.
Sehr sympathisch.
Die Butterfly, die du hier gesehen hast, ich habe die eine Spielzeit früher gesungen hat und es ist toll, dass die Direktion hat sich getraut. Die haben mich gefragt, ich war nicht vorgesehen für dieses Jahr und du warst so fantastisch, dass wir da wirklich irgendwie noch eine, zwei Vorstellungen einbauen für dich, weil damals die Butterfly, die ich ja zum ersten Mal gesungen habe, es gab nicht mehr ein volles Publikum noch.
Ja.
Das waren noch diese Postpandemie-Zeiten.
Okay.
Und der Tobias Hassan, der hier Castingdirektor, artistischer Direktor ist, hat gesagt, es ist schade, das Berliner Publikum muss dich hören, als die Butterfly die Gelegenheit zu haben. Deswegen würdest du dich das trauen, nur mit einem Tag Probe? Ja, natürlich, gerne. Er hat mich so angeschaut. Wirklich, aber ja, kein Problem überhaupt. Und die Energie, alles war dort.
Ja, absolut.
Ich habe das alles, ich habe ein gutes Gedächtnis und ich kann mich wirklich sehr schnell erinnern.
Gibt es die eine Lieblingspartie, die du von allen hervorheben kannst, wo du sagst, für die lohnt es sich zu leben?
Butterfly.
Ist es, ja?
Ja, schon. Und Tosca, es ist schwer jetzt zwischen beiden. Schwer. Mhm. Sehr schwer zu, wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig auszuwählen. Aber die beiden sind absolut meine Traumrollen from ever.
Also daraus höre ich, die werden dich auch noch eine Weile begleiten.
Ich hoffe.
Ja, ich hoffe auch. Also ich möchte auch noch Berliner Butterflies bitte sehen.
Nächste Spielzeit komme ich als Tosca nach Berlin.
Oh, da freue ich mich. Auch. Klasse. Gibt es auch mal eine Partie, die du bereut hast, wo du gesagt hast, hat mir nicht gut getan oder fand ich total doof, einmal gesungen, nie wieder? Oder konntest du mit allem etwas anfangen?
Nein, ich glaube nicht. Auch wenn ich heute denke, Blondchen. Vielleicht habe ich die, oder nicht, zum ersten Mal, wenn ich die gesungen habe, da war so lustig mit Kurt Rizzo.
Aha.
Er war so ein Lustiger aus mir in Hamburg-Zeiten. Ja. Nee, eigentlich auch nicht.
Hat auch seine schönen Seiten gehabt.
Die hat mir vielleicht gekommen auf die Idee jetzt, weil damals, also ich wollte die Constanze, ja, als Junge war auch die Constanze die Hauptrolle.
Natürlich.
Vielleicht deswegen, aber ist eigentlich ganz charmant und ganz lustig, auch Blondchen. Nein, ich glaube, ich habe gelernt, mit jeder Rolle habe ich wirklich gelernt. Und auf jeden Fall, es gibt nicht solche, wo ich sage, oh Gott, ich kann nicht mehr, das war zu früh. Nee, überhaupt nicht.
Hat alles Sinn gemacht, ja?
Ja.
Das ist doch ein schönes Fazit.
Ja.
Toll. Und was darf die Zukunft noch bringen? Was ist vielleicht sogar schon in Planung oder wovon träumst du? Wohin geht's?
Ja, also ich träume sehr, das würde ich mit wirklich wahnsinnig gerne singen, das ist die Manon Lescaut.
Mhm.
Weil du meinst, Puccini und die Adriana Le Couvreur, das sind die zwei noch Traumrollen, die ich ganz gerne singen würde.
Gibt es da Termine schon?
Nein, leider nicht.
Okay.
Nicht mal eine, nicht andere.
Dann schicken wir das ins Universum.
Ja, die andere Rolle, die auf mich wartet, die Rollendebüt, das ist die Fedora und Gioconda.
Ah, toll.
In der Zukunft.
Ah, das kommt. Schön. Und wie sieht's aus bei Wagner? Gibt's da was dich reizt?
Nein, leider nicht.
Die drei E's, Elisabeth, Elsa, Eva?
Nein, leider nicht, weil ich, also vor allem Wagner ist mir auch nicht so bekannt.
Mhm.
Wo ich groß gewachsen bin, der wurde in Polen überhaupt nicht gespielt.
Klar.
Ist mir nicht so. Und dann, wenn ich älter war, meine Mutter hat was auch gesungen dann auch. Weil es gibt die Ära von Frau Michnik, die war die Direktorin an der Breslauer Staatsoper. Wenn die Oper war in Renovierung, sie hat seine großen Vorstellungen so wirklich riesige gemacht.
Ja.
Es gibt eine Jahrhundertshalle in Breslau und da hat sie zum Beispiel den ganzen Ring gemacht.
Toll.
Und dann ich glaube, nicht einmal, mehrmals glaube ich auch. Und ich dann natürlich, ich bin die Walküre, ich war absolut fasziniert mit der Musik. Aber jetzt sage ich was vielleicht jemand wird mir sagen, die ist verrückt oder so. Als Sängerin, ich liebe Wagner, wirklich, Musik gefällt mir unglaublich. bis die Sänger kommen und anfangen zu singen.
Nein, das darf man ruhig sagen.
Ich liebe diese Orchestration und dieser symphonische Klang und das wunderbar. Irgendwie die Sänger stören mich. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin auch Sängerin. Das ist wirklich natürlich nicht alles, weil zum Beispiel weil das ist das fliegende Holländer. Mhm. Ich liebe die Oper total. Aha. Es ist vielleicht noch mehr romantisch, mehr in einem
bisschen
mehr in anderem Stil auch.
Ja.
Wie und es gibt für mich mehr Melodien, die berühmte Sieglinde-Stelle natürlich. Es gibt Momente wunderbar oder die Walküren, die Rittern und so. Aber vielleicht habe ich keine Gelegenheit gehabt, um das wirklich mich hinsetzen und meine super tollen Besetzung zuzuhören. Und ich würde das gerne einmal sehen, wie das sein sollte.
Ja.
Ich würde das einmal sehen, wie ein Wagner wollte, wie ein Märchen, weißt du?
Ja.
Um zu schlupfen in diesen märchenhaften
Kosmos.
Kosmos, genau.
Ja.
Nicht diese, wieder die
Lohengrin in der U-Bahn, ja.
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 Das will ich nicht. Vielleicht deswegen, ich kann mich nicht trauen, in die Vorstellung hingehen, weil ich kann mit sowas gar nicht.
Ja, ich verstehe das total. Es kommt immer darauf an, wie man geprägt ist, was man gesehen hat, womit man etwas verbindet.
Für mich Oper ist Zauber. Für mich Oper ist Träume. Für mich, ich möchte gezaubert sein, alles. Ja. Für mich, das ist die Oper und das fehlt mir sehr.
Aber so eine Elsa im Lohengrin ist eigentlich für deine Stimme geschrieben.
Ist schön, ist schön.
Einsam in trüben Tagen, das ist, ich höre es innerlich mit dir.
Roberto sagt mir immer, bitte, die.
Ich glaube auch.
Ja.
Er soll mal weiter bohren. Das wäre noch schön.
Ja.
Eva und Elisabeth, okay, aber Elsa muss sein.
Ja, vielleicht.
Und überhaupt eine Rosalka oder sowas wäre das?
Kind, ganz gerne.
Ja.
Auch ganz gerne. Ein bisschen diese, auch Onegin, Tatjana, vielleicht kommt das auch. Das würde ich auch gerne ein bisschen so slawischer Repertoire, die ich nicht so viel, überhaupt fast nicht gesungen habe.
Ja, das ist ja das Tolle mit deiner Stimme, weil du so vielseitig bist, da kann ja wirklich alles noch kommen.
Ja. Wer weiß, ja.
Also die Konstanze wäre auch noch schön. Eine letzte Frage. Das habe ich noch nie einen Gast gefragt, weil oftmals rede ich mit ehemaligen Sängern. Da habe ich eine andere Frage. Aber dich möchte ich jetzt fragen, wie du dich gern aus diesem Gespräch musikalisch verabschieden möchtest. Welche Arie hören wir von Alexandra Kozak zum Abschluss?
Von mir gesungen auch?
Von dir gesungen. Womit möchtest du unseren Zuhörern Adio sagen?
Ja, wenn wir guten Tag haben gesagt mit Butterfly, dann Adio sollte ich mit Tosca singen, sagen mit meinen zwei Lieblingspartien.
Dann machen wir das so.
Vielleicht.
Dann hören wir jetzt ein schönes Visitarte. Und liebe Alexandra, ich kann mich nur von Herzen bedanken für dieses tolle, lebhafte, kluge Gespräch.
Danke dir.
Freue mich auf alles, was kommt in der Zukunft von dir und wünsche dir alles, alles Liebe.
Danke, gleichfalls. Und da hast du mir gesagt, dass ich so viele Sachen mache. Na gut, du beim Singen auch machst ein Parlando und du machst das wunderbar.
Dankeschön.
Wirklich, es ist nicht einfach, so ein Gespräch zu moderatieren, sag mal.
Zu moderieren,
ja.
Ja, aber es macht Spaß, vor allem wenn man so tolle Künstlerkollegen hat, die es einem so einfach machen.
Danke.
Also vielen, vielen Dank.
Danke dir.
erwischen im Wangen.